Heute mit der Sendung Angst vor dem Untergang. Billigstahl aus China bedroht europäische Produzenten. In Europa sind fast 300.000 Menschen in der Stahlindustrie beschäftigt, allein in Deutschland 90.000. Und sie machen sich Sorgen. Weltweit wird zu viel Stahl produziert, vor allem in China. Die Überschussproduktion geht in den Export und macht mit Dumpingpreisen europäischen Herstellern das Leben schwer. In Großbritannien steht die gesamte Branche auf dem Spiel, seit Tata Steel seinen Rückzug angekündigt hat. Auch ThyssenKrupp und Salzgitter stehen unter Druck. Die Industrie fordert, Anti-Dumping-Zölle gegen China zu erheben. Rebecca Werwerich über die Zukunft einer Schlüsselindustrie.
Ein Wasserstrahl, fein wie eine Stricknadel, aber härter als Granit, schneidet einen perfekten Kreis in eine fingerdicke Stahlplatte. Der Kreis ist so groß wie eine Untertasse und umfasst ein vorher schon säuberlich ausgeschnittenes Sechseck.
Wir haben je nach Maschinentyp bearbeiten wir mit einem Druck von 4000 bis 6000 Bar, also mit einem sehr hohen Druck. Aber es ist keineswegs so, dass nur der reine Wasserstrahl hier den Schneidprozess macht, sondern wir geben dem hochverdichteten Wasserstrahl auch noch einen feinen australischen Granatsand hinzu. Und man hat eigentlich, wenn man das will, eine Mikrozerspannung. Jetzt beim Anschießen könntest du ein bisschen spritzen. Ja.
Martin Mehnen ist Mitbegründer von Aquatec, einem mittelständischen Unternehmen in Emmerich am Niederrhein. Hier werden vor allem Bleche in alle nur denkbaren Formen geschnitten. Die zischende Maschine schneidet gerade Abstandhalter für einen Pumpenbauer im Münsterland. In der Nachbarhalle fräst eine Maschine Ornamente wie aus Tausend und einer Nacht in ein riesiges silbern glänzendes Rechteck.
Das sind Türelemente für die Moschee in Mekka. Die wird ja gerade im großen Stil erweitert und da haben wir einige Aufträge abzuwickeln und unter anderem müssen wir also 100 dieser Teile aus dem Vollmaterial herstellen.
Das Vollmaterial ist in diesem Fall Aluminium. Schon nach Saudi-Arabien verfrachtet sind Edelstahlrahmen für die Dachfenster der Moschee. Für Material muss Mehnen so wenig Geld ausgeben wie seit Jahren nicht mehr. Die Metallpreise sind weltweit gefallen, vor allem Stahl ist billiger geworden. Im vergangenen Jahr gleich um bis zu 40%.
Und im Moment ist eigentlich alles gut verfügbar. Selbst wenn wir Material aus Neuwalzung brauchen, wo wir früher, was weiß ich, 3, 4, 5 Monate drauf gewartet haben, dann haben wir das durchaus manchmal, je nachdem, also im Edelstahlbereich mitunter in 4 bis 6 Wochen.
Stahl ist auf der Welt derzeit im Überfluss vorhanden. 1,6 Milliarden Tonnen wurden im letzten Jahr produziert. Das ist doppelt so viel wie Anfang des Jahrtausends und 10-mal mehr als Europa, Südamerika und der Nahe Osten zusammen verbrauchen. Etwa die Hälfte des Stahls kommt aus China. Das Land hat sich seit Beginn des Baubooms und der schnellen Industrialisierung vom größten Importeur zum mit Abstand größten Stahlhersteller entwickelt. Noch bis 2013 hat China praktisch seinen gesamten Stahl selbst verbraucht. Dann war der Bedarf gedeckt. Seitdem geht China Stahl in großen Mengen in den Export. Und dieses Überangebot drückt überall auf den Preis, auch in Deutschland.
Hochofenabstich beim deutschen Branchenprimus ThyssenKrupp Steel in Duisburg. In diesem Werk wird seit 125 Jahren Eisen verhüttet und Stahl gekocht. Aus Hochofen 8 fließt Roheisen wie flüssiges Feuer durch eine abgeschirmte Rinne in die Tiefe. Unten steht ein hochgradig hitzebeständiger Kesselwaggon für den Weitertransport über das werkseigene Schienennetz zu den Konverterhallen. Dort wird dann aus Eisen Stahl. Nach einer halben Stunde wird das Abstichloch im Hochofen wieder verstopft. Tausende Funken sprühen durch die Luft, als hätte jemand eine baumlange Wunderkerze angezündet. Männer in bodenlangen, silbernen Mänteln bewachen den Vorgang.
Ja, klar, ich bin jetzt fast 33 Jahre hier, aber jetzt Abstich verschließen und Abstich aufmachen, das ist doch mal immer so ein Highlight.
5600 Tonnen Eisen fließen jeden Tag aus Hochofen 8. Mit der Menge könnte man täglich einen Eiffelturm bauen. Dieser Hochofen ist einer von 4 auf dem Duisburger Gelände. Und die laufen rund um die Uhr. Herr über die Hochöfen und alle angeschlossenen Produktionsstätten ist Andreas Goss, Vorsitzender von ThyssenKrupp Steel. Von seinem Büro im 10. Stock aus blickt er auf ein Werksgelände, das 5-mal so groß ist wie Monaco. Hier arbeiten rund 27.000 Menschen. Das Überangebot aus China macht Goss Sorgen. nicht allein wegen der Menge.
Viele Menschen denken, dass China Stahl billiger erzeugen könnte, als das hier in Europa der Fall ist. Das ist nicht so. Der Stahl, der in China erzeugt wird, ist so teuer oder teurer durch die Transportkosten als unser Stahl. Das Problem ist, dass dieser Stahl gedumpt unseren Markt erreicht. Das heißt, er wird hier angeboten zu Preisen, die auch in China nicht kostendeckend sind.
Chinesische Stahlwerke sind Staatsunternehmen. Dort arbeiten Millionen Menschen. Der Staat hält auch die unrentabelsten Betriebe durch Kredite und Steuerbefreiung künstlich am Leben, um Massenarbeitslosigkeit von gigantischem Ausmaß zu verhindern. Sogenannte Zombie-Firmen stellen Stahl her, den niemand mehr braucht. Auf 400 Millionen Tonnen schätzt die Wirtschaftsvereinigung Stahl die Überproduktion. Im marktwirtschaftlichen Europa stehen dagegen tausende Jobs auf der Kippe. Der indische Tata-Konzern ist Eigentümer des größten Stahlunternehmens in Großbritannien und will sein gesamtes britisches Stahlgeschäft abstoßen. Tausende Beschäftigte hat Tata im Herbst schon entlassen. In Großbritannien steht möglicherweise die gesamte Branche vor dem Aus.
Die Gefahr einer Strukturkrise besteht beim Stahl immer. War über Jahrzehnte aufgrund der Produktivitätsfortschritte und der verringerten oder gleichbleibenden Stahlnachfrage immer ein Thema in der Stahlindustrie, aber jetzt wird das natürlich beschleunigt und der Druck erhöht sich eben durch diesen Druck von außen. In Großbritannien, das stimmt, gibt es Beispiele, wo Tausende von Stellen schon gestrichen wurden. Dort herrschten auch Strukturprobleme. Die prinzipielle Gefahr, dass auch in Zentraleuropa der Druck höher wird und damit Stellen gestrichen werden, die ist gegeben, ja, die ist real.
Stahlproduktion ist extrem konjunkturabhängig. Hauptabnehmer sind der Bau, die Autoindustrie und der Maschinenbau. Flaut die Wirtschaft ab, sinkt die Stahlnachfrage rapide. Roland Dörn vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, RWI in Essen, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Stahl. Seiner Meinung nach liegen die Wurzeln der aktuellen europäischen Stahlkrise nicht nur in Fernost.
Das Problem ist ja, dass momentan also auch in Europa sehr große Überkapazitäten sind. Das heißt, im Grunde genommen haben viele europäische Länder genau das gleiche Problem wie die Chinesen. Sie haben nämlich unterausgelastete Kapazitäten und sie suchen daher mit also auch händeringend nach Absatzmöglichkeiten für ihr Produkt.
Deutlich weniger Stahl wird gebraucht, seit beispielsweise die Immobilienblase in Spanien geplatzt ist.
Auch die eher hochqualitativen Nachfrage, also wie die Automobilindustrie, die erleben ja nicht mehr unbedingt eine Mengenkonjunktur, sondern der Stahlverbrauch pro Auto geht eher zurück, sodass wir jetzt also momentan in vielen Ländern Industriekapazitäten haben. Die sind an einem Bedarf ausgerichtet, den man so in den Anfang der 2000er Jahre hatte. Aber man hat jetzt eine Auslastung, die im europäischen Bereich um die 70% wahrscheinlich liegt.
In den deutschen Stahlwerken ist die Auslastung etwas höher. Deutschland ist, anders als Großbritannien zum Beispiel, immer noch ein Industriestandort, wo Autos und Maschinen gebaut werden. Dennoch hat auch die Salzgitter AG, Stahlhersteller Nummer 2 in Deutschland, in den letzten Jahren 1500 Stellen abgebaut und für dieses Jahr weitere Stellenstreichungen angekündigt. In der Bremer Hütte des europäischen Großkonzerns ArcelorMittal verzichten die 3500 Beschäftigten seit März auf 4% ihres Lohns. ThyssenKrupp Steel setzt für die nächsten Jahre auf eine 31-Stunden-Woche, um die verbleibenden Jobs zu erhalten.
Wir haben in den letzten 3 Jahren sehr, sehr intensiv an unserer Kostenposition gearbeitet. Das hat auch den Abbau von Mitarbeiterkapazitäten, wie wir das nennen, also nicht Direktentlastungen, aber sozialverträglichen Abbau, beinhaltet. Und insofern sind wir davon, von dieser Krise im Stahl in den letzten Jahren auch durchaus betroffen. Im Moment ist Abbau für uns kein Thema, aber sollte sich die Krise verschärfen und über Jahre hinziehen, kann das natürlich auch für uns ein Thema werden.
Die Stahlbranche bezeichnet 2016 als ihr Schicksalsjahr. Im Februar dieses Schicksalsjahres gingen die Stahlkocher auf die Straße. Großdemonstration in Brüssel. 5000 Menschen aus Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich. Von ThyssenKrupp, Salzgitter, ArcelorMittal und Tata Steel. Im Geschäftsleben Konkurrenten, in der Krise vereint. Stop destroying our industries in Europe. Auch Andreas Goss hat mitdemonstriert, zusammen mit den Jüngsten aus seinem Werk, den ThyssenKrupp Azubis.
Das geht jeden an, egal ob im Vorstand oder als Auszubildender. Es geht um die Zukunft des Stahls an sich. Denn wenn die Strukturen, wie sie jetzt bestehen, in dieser Form aufrechterhalten werden, wird der Stahl selbstverständlich verschwinden aus Europa.
Die Stahlindustrie fordert Anti-Dumping-Zölle auf chinesischen Stahl. Hohe Zölle in naher Zukunft, so wie sie die USA schon lange eingeführt haben. Die Industrie hat die deutsche Politik dabei auf ihrer Seite.
Zweite Großdemo des Jahres im April in Salzgitter. Ministerpräsident Stefan Weil ist Hauptredner vor 4000 Protestierenden.
In Europa werden 15% Strafzölle erhoben, in den USA 60%. In Europa dauern die Verfahren 20 Monate, in den USA 9 Monate. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fordern von Brüssel, da muss mehr Druck auf den Kessel. Die Strafzölle müssen schnell kommen und sie müssen fühlbar sein, damit man wieder einen fairen Wettbewerb in der europäischen Stahlindustrie hat.
4 Tage später, bundesweiter Stahlaktionstag im Saarland, vor dem Kanzleramt in Berlin und vor den Werkstoren von ThyssenKrupp in Duisburg. Dort erklärt sich Bundeswirtschaftsminister Gabriel zum Verbündeten der Stahlkocher.
Ich komme aus der Region Salzgitter und ich weiß, was das bedeutet, wenn ein Unternehmen der Stahlindustrie um seine Arbeitsplätze bangt.
Gabriel hat zusammen mit 6 europäischen Kollegen einen Brandbrief nach Brüssel geschickt. Den Ministern ist es mit Strafzöllen für chinesischen Stahl eilig, weil die EU China möglicherweise bald als Marktwirtschaft anerkennen muss. Darauf hat China, 15 Jahre nach dem Beitritt zur Welthandelsorganisation, handelsrechtlich einen Anspruch. Gegen Marktwirtschaften sind Schutzzölle aber nur noch schwer zu verhängen.
Wir brauchen jetzt diese Maßnahmen. Wir haben nichts dagegen, dass China den Marktwirtschaftsstatus bekommt. Aber nur dann, wenn sie sich auch wie eine faire Marktwirtschaft verhält. Fairness im Wettbewerb ist keine Einbahnstraße, sondern gilt für alle auf der Welt, die in Europa was produzieren und liefern wollen.
Wirtschaftsexperten zweifeln jedoch am Sinn solcher Zölle. Nach Europa und Deutschland exportiert China nach Angaben des RWI-Experten Roland Dörn nur einen Bruchteil seiner Überschüsse.
In Deutschland ist, muss man sagen, die Stahlnachfrage in weiten Bereichen von der Qualität her immer noch in einem Bereich, dass da die chinesischen Stähle noch nicht wettbewerbsfähig sind, sodass es also wohl in stärkerem Maße eher ein Drittmarktseffekt ist, den wir da sehen.
Europäische Hersteller können also ihren Stahl schlechter in andere, dritte Länder exportieren als früher. Vor allem, wenn es um einfacheren Stahl geht, also Massenware.
China ist denn, was weiß ich, stärker im Mittleren Osten oder in anderen asiatischen Ländern. Aber das sind auch wiederum Länder, die bisher zum Teil von europäischen Produzenten beliefert wurden, sodass also die Verdrängungseffekte da sind. Das sind übrigens Effekte, da hilft also auch eine Anti-Dumping-Klage gegen China gar nicht viel.
Außerdem warnt Dörn davor, dass sich China mit Handelsbeschränkungen gegen europäische Waren rächen könnte. Und das könnte, gerade für die Exportnation Deutschland, mehr Nachteile als Vorteile bedeuten.
Das Unangenehme bei solchen Anti-Dumping-Verfahren ist ja auch, dass man ja auch mit Retorsionsmaßnahmen rechnen muss, also dass dann China also auch, was weiß ich, plötzlich bei den Abgasvorschriften für deutsche Autos genauer hinguckt und sagt, nee, also die lassen wir jetzt erstmal nicht rein, egal ob sich in China selbst da jemand um diese Abgasnormen überhaupt schert, aber es ist ein gutes Argument, um dort also den auch, wenn man das heimzuzahlen. Und das ist natürlich, das sind so handelspolitische Kriege, die bringen letztendlich nicht viel dort.
Dennoch kann Roland Dörn nachvollziehen, dass sich Wirtschaftspolitiker für ihre Stahlindustrie engagieren. In Deutschland sind rund 90.000 Menschen in der Stahlproduktion beschäftigt. Die Produktionsstandorte konzentrieren sich auf nur wenige, zum Teil strukturschwache Regionen wie das Saarland und das Ruhrgebiet.
Und das ist halt eben für den Arbeitsmarkt in Duisburg der entscheidende Arbeitgeber oder für den Arbeitsmarkt in Salzgitter ist es der entscheidende Arbeitgeber. Von daher sind dort also auch Widerstände gut zu organisieren und diese Widerstände werden von der Politik auch sehr ernst genommen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Stahlindustrie ja momentan auch von mehreren Seiten unter Druck gerät. Und vielleicht ist das, was momentan also da auch gegenüber China passiert, ist vielleicht auch zu einem gewissen Teil ein Stellvertreterkrieg. Also die Stahlindustrie hat massive Probleme, wenn beispielsweise Emissionsregeln geändert werden.
Gemeint sind damit die Pläne der EU, den Handel mit CO2-Zertifikaten zu verschärfen. Auch an CO2-Zertifikaten gibt es einen Überschuss auf dem europäischen Markt. Sie sind so billig, dass die beabsichtigte Klimaschutzwirkung völlig verpufft. Also will die EU die Zertifikate verknappen und dadurch verteuern. Auf die europäische Stahlindustrie kämen gigantische Kosten zu, sagt ThyssenKrupp-Vorstand Andreas Goss.
ThyssenKrupp Stahl würde im Prinzip in der Handelsperiode von 2020 bis 2030, also über einen Zeitraum von 10 Jahren, mehr als 100 Millionen pro Jahr mehr zahlen müssen als bisher, um eben diese Emissionsrechte zu erwerben. Das wären 100 Millionen Kosten pro Jahr für eine einzelne Firma mehr, die sonst keinen Wettbewerber außerhalb der EU hat.
Stahl lässt sich nicht CO2-frei produzieren. Die Gewinnung von Eisen am Anfang des Herstellungsprozesses funktioniert nur mit Hilfe von Koks, also sehr energiereicher Kohle. Moderne Stahlwerke nutzen diese Energie aus, soweit sie können. Die bei der Verhüttung entstehenden Gase nutzen sie für die Stromerzeugung auf dem Werksgelände, sodass dafür nicht noch mehr CO2 in die Luft geblasen werden muss. Mehr CO2-Einsparung ist technisch kaum noch möglich. Noch die schlechtesten deutschen Stahlwerke stoßen nach Berechnungen der IG Metall pro Tonne Stahl 40% weniger CO2 aus als die besten chinesischen. Darum hält auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel Umweltauflagen für die deutschen Unternehmen für kontraproduktiv.
Das Ergebnis wird sein, dass die Buden zumachen, die Produktion in anderen Ländern mit schlechteren Umweltstandards stattfindet und am Ende haben wir beides nicht. Kein Job und kein Klimaschutz. Das gilt es zu verhindern. Deswegen sage ich, wir sollten lieber dafür sorgen, dass andere Länder in der Welt die gleiche Qualität der Produktion erreichen, wie wir das hier längst können.
Auch die Grünen in Deutschland befürchten die sogenannte Carbon Leakage in der Stahlproduktion, also dass der Handel mit Verschmutzungsrechten den CO2-Ausstoß nicht bremst, sondern die Klimagase in andere Regionen der Welt verlagert.
China will seiner Industrie frühestens 2030 CO2-Einsparungen verordnen, um das schwächelnde Wachstum nicht noch stärker zu gefährden. Pekings Pläne, in den nächsten 5 Jahren die unrentabelsten Stahlwerke zu schließen und 500.000 Stahlkocher zu entlassen, wird am Preisgefälle nicht viel ändern. Dadurch reduziert sich das chinesische Überangebot gerade mal von 400 auf 300 Millionen Tonnen. Auf dem Massenmarkt wird China wohl noch lange die Nummer 1 bleiben.
Da es in Deutschland Industriebetriebe gibt, die Stahl mit besonderer Qualität verarbeiten, sieht Wirtschaftswissenschaftler Roland Dörn die deutsche Stahlproduktion noch nicht in ihrer Existenz gefährdet. Solange zum Beispiel Autobauer immer leichteren, aber hochfesten Stahl brauchen für immer leichtere Fahrzeugteile und im eigenen Land Hersteller haben, mit denen sie solche Materialien entwickeln können, hat deutscher Stahl seiner Meinung nach noch eine Zukunft.
Also ich sehe also wirklich erst eine Gefahr, dass in Deutschland wirklich also auch Stahl als das Produktionsverschwindet, in dem Moment, wo also auch jetzt hier die Automobilindustrie oder der Maschinenbau verschwinden würden.
Aber die Stahlproduktion wird sich in Europa voraussichtlich neu verteilen. Seit Tata Steel seinen Rückzug aus Großbritannien angekündigt hat, halten sich hartnäckig Gerüchte über eine Fusion mit ThyssenKrupp Steel. Die ThyssenKrupp-Konzernleitung schweigt dazu, vertritt aber schon lange die Meinung, dass es Konsolidierungen geben müsse. Die Branche wird in Europa noch nicht untergehen, aber schrumpfen und sich neu ordnen.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Angst vor dem Untergang. Billigstahl aus China bedroht europäische Produzenten. Eine Sendung von Rebecca Werwerich. Redaktion Wolfgang Heinemann.